Industry Insights,
ein Podcast von Produktion.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Industrie-Podcast. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind. In Industry Insights sprechen wir mit spannenden Persönlichkeiten aus der Industrie. Ihre Podcast-Hosts sind Anja Ringel und Julia Dusold. Wir sind Redakteurinnen beim Fachmedium Produktion. Wir berichten im Podcast und für Produktion über alles, was die Industrie bewegt. Von Zukunftstechnologien und Transformationen auf allen Ebenen hin zu aktuellen Entwicklungen. In der heutigen Folge sprechen wir mit Reinhold Groß. Er ist CEO von KUKA Robotics. Hallo Herr Groß, willkommen bei Industry Insights.
Guten Morgen, freut mich dabei zu sein.
Mit Herrn Groß wollen wir heute über die folgenden drei Themen sprechen. Erstens über den Standort Deutschland und die Internationalisierung. Zweitens über KI und Simulation und dann drittens über autonome mobile Roboter. Wir freuen uns mit Ihnen, liebe HörerInnen, und mit Herrn Groß, diese Themen genauer zu beleuchten. Herr Groß, Sie sind ja seit September 2023 CEO bei KUKA Robotics. Was ist denn so bisher die beeindruckendste Robotikanwendung, die Ihnen dabei begegnet ist?
Also ich würde mal mit der Bandbreite zunächst mal anfangen. Also die Bandbreite ist höchst spannend. Von SCARA-Robotern über Delta-Roboter bis zu den Standard-Industrie-Robotern und Cobots und autonomen Robotern. Die Anwendungsvielfalt, vor allem unsere Integratoren, machen ja dann die Komplettlösungen für Kunden, die ist auch super breit. Und ich will wirklich eigentlich gar keine einzelne hervorheben, weil ich vor allem die Vielfalt der Anwendungen so super spannend finde.
Das ist ja auch was sehr Faszinierendes, würde ich sagen. Bevor wir jetzt aber so richtig in das Thema einsteigen, haben wir wie immer was vorbereitet, damit wir und unsere HörerInnen Sie ein bisschen besser kennenlernen. Anja erklärt kurz, was es ist.
Genau, wir haben uns wieder Entweder-Oder-Fragen überlegt und Sie müssen sich einfach für eine der beiden Antwortmöglichkeiten entscheiden. Und Julia startet.
Pizza oder Pasta?
Pasta.
Im Feierabend Fahrradfahren oder Gitarre spielen?
Fahrradfahren.
KUKA ist ja in Augsburg. Die Puppenkiste oder das Stadttheater?
Puppenkiste.
Beim Reisen, Berge oder Meer?
Berge.
Und jetzt eine Frage, die wir allen stellen. Mehr Geld oder mehr Freizeit?
Oh, das ist wahnsinnig schwierig zu beantworten.
Das geht einigen so.
Also am besten ist natürlich immer beides. Wahrscheinlich immer das, was man gerade weniger hat, mehr Freizeit. In dem mangelt es mir mehr.
Homeoffice oder Büro?
Büro.
Kantine oder mitgebrachtes Essen?
Kantine.
Anruf oder E-Mail?
Anruf.
Schnelle Innovation oder bewährte Technologien?
Schnelle Innovation.
Und künstliche Intelligenz oder menschliche Intuition?
Ich hätte auch wieder gerne beides zusammen. Bitte, ist das erlaubt?
Ist okay. Das war auch schon die letzte Frage. Sie sind erlöst.
Ja, danke dafür. Jetzt wollen wir mal ins Thema einsteigen. Herr Groß, Deutschland ist der Heimatmarkt von KUKA. Sie sind ja aber auch ein sehr internationales Unternehmen. Jetzt aus der Sicht Ihrer Robotik-Sparte, welche Bedeutung hat KUKA für Deutschland noch? Auch so vor dem Hintergrund, dass Sie in anderen Regionen vielleicht stärkere Wachstumsraten sehen als hier.
Natürlich, die Wachstumsraten sind in Deutschland gerade mit die schwächsten weltweit, das ist richtig. Aber wie Sie schon gesagt haben, Deutschland ist der Heimatmarkt für KUKA und ist schon allein deshalb ein besonderer Markt. Und wir haben auch in Deutschland mit die höchsten Marktanteile. Das heißt, wir haben auch einen signifikanten Anteil unseres Auftragseingangs, der aus Deutschland kommt. Das heißt, die Entwicklung des Marktes ist für uns wesentlich und deswegen schauen wir uns den Markt schon sehr, sehr genau an.
Und ein anderer Markt, der wichtig ist, ist China, weil der gilt ja auch als der wichtigste Markt für die Robotikbranche. Wie bedeutend ist denn der chinesische Markt konkret für Ihre Robotiksparte im Vergleich vielleicht so auch zu anderen Regionen?
Das ist der bedeutendste Markt, kann man wirklich so formulieren. Bekanntermaßen, Sie haben es ja auch schon angesprochen, ist ja China der größte Robotermarkt der Welt, also auch mit über 50% der verkauften Roboterstückzahlen in China. Allein schon das zeigt natürlich das Gewicht. Es ist aber auch zusätzlich ein sehr, sehr umkämpfter Markt im Wettbewerb. Und deshalb sind wir auch wirklich überzeugt davon, dass wenn man weiterhin mittel- und langfristig international erfolgreich sein will, muss man in der Lage sein, in China wettbewerbsfähig zu sein.
Das sind jetzt so die zwei sehr wichtigen Märkte für KUKA. Aber in welchen anderen Ländern und Regionen sehen Sie denn gerade aktuell das größte Wachstumspotenzial, wenn Sie jetzt sagen, Deutschland ist im Moment nicht so stark? Wo wächst die Robotik denn besonders?
Die Märkte sind im Moment gerade ja relativ volatil. Also ich würde sagen, wenn wir uns die Planung anschauen für dieses Jahr, für 2025, dann sind wir weiterhin von einem sehr guten Wachstum ausgegangen in Südostasien und in Nordamerika. Das ist auch weiterhin noch unsere Perspektive für dieses Jahr. In Nordamerika muss man schauen, mehren sich ja auch die Stimmen, dass sich auch die ganzen Zoll, wie soll man das sagen, es sind ja keine Spiele, sondern der wirkliche Zollkrieg eigentlich auch negativ für USA sich auswirken könnte. Das müssen wir uns anschauen, aber im Moment ist schon die Perspektive Nordamerika und Südostasien als stärkste Wachstumsmärkte. Etwas dahinter ist dann Europa und wie gesagt, Schlusslicht im Moment ist Deutschland.
Sie betreiben ja Produktionsstandorte sowohl in Deutschland als auch in China. Welche Unterschiede gibt es denn bei den Standorten oder wie arbeiten die Standorte vielleicht auch zusammen?
Die arbeiten eng zusammen. Also wir haben bei KUKA nur ein globales Produktportfolio. Also wir haben keine China-spezifischen Varianten, sondern wir haben, also ich würde sagen, zu 98% an beiden Standorten das identische Portfolio, das dort montiert wird und entsprechend in die Märkte gebracht wird. Es gibt uns halt auch die Möglichkeit, dass wir aus China auch Südostasien beliefern, ganz überwiegend, was sich aus logistischen Gründen eben auch anbietet und den Rest der Welt aus Augsburg beliefern. Die Zusammenarbeit ansonsten, also wie gesagt, das ist die Produktionsseite. Vor allem dadurch, dass wir ein einheitliches Portfolio haben, haben wir eine sehr enge Zusammenarbeit auf der Entwicklungsebene und im Produktmanagement, um eben sicherzustellen, dass die Produkte, die wir dann launchen, oftmals starten wir dann auch ein Produkt in China zuerst, beispielsweise wenn das dort in Elektronikindustrie reingeht, wo die stärker dort ausgeprägt ist, dann starten wir dort zuerst. Wir stellen dann aber schon sicher, dass wir eine global fähige Variante generieren, die wir dann wirklich in den globalen Märkten zu einem späteren Zeitpunkt genauso anbieten können.
Und wie sieht es so in der Forschung und Entwicklung aus? Also gibt es da irgendwie Schwerpunkte, dass Sie bestimmte Dinge eher an dem einen oder an dem anderen Standort machen?
Das gibt immer einen klaren Footprint der jeweiligen Organisation. Also typischerweise ist es so, wie ich es gerade beschrieben habe, wenn wir zum Beispiel die SCARA-Roboter, die zum Beispiel jetzt stark in der Elektronik eingesetzt werden, die eben asienlastig sind von der Industrie, dann haben wir auch die entsprechenden Entwicklungseinheiten dort vor Ort sitzen, dass man dort einfach immer kompakt auftreten kann in den jeweiligen Märkten.
Können Sie einen kleinen Einblick geben, welche Strategie Sie verfolgen, um sich international zu behaupten?
Das ist eine Bandbreite. Also zum einen, wenn man jetzt von der Technologie herkommt, dann würde ich sagen, da haben wir uns ganz, ganz oben hingeschrieben. Das ist vielleicht ein bisschen ein platter Begriff, das Ease of Use, Ease of Integration. Ich glaube, das würde fast jeder Roboterhersteller behaupten, dass es sich in die Richtung entwickeln wird. Ich bin aber überzeugt, wenn wir uns das nach vorne denken und wenn wir uns später noch über KI und Ähnliches unterhalten werden, kommen wir da wieder drauf zurück. Die Zukunft der Robotik liegt in der höheren Flexibilität und damit in der Autonomie der Systeme. Das hängt aber ja ganz eng zusammen auch mit der einfachen Anwendung, mit der einfachen Bedienung. Das ist schon der absolute Mainstream in der Technologieentwicklung. Und das würde ich sagen, das ist die 5 bis 10 Jahre nach vorne gerichtete Perspektive in der Technologieentwicklung, um wettbewerbsfähig zu bleiben und am Markt zu bleiben. Parallel dazu, was immer wichtig ist, vor allem wenn wir über Innovation reden, unsere Kunden in der Industrierobotik, es geht immer um Produktivität, es geht immer um Effizienz, es geht immer um Robustheit. Das heißt, alle diese Innovationen, die wir herstellen, die müssen robust sein und die müssen immer effizienter werden und immer dazu beitragen, dass unsere Kunden noch wirtschaftlich erfolgreicher werden können. Und das heißt, wir haben eben auch dort einen starken Fokus auf Kennzahlen wie Geschwindigkeit natürlich auch, aber eben auch auf die Kosten der Systeme. Das heißt, wir sind auch weiterhin stark dran, dass wir unsere Produkte selbst weiter kostenoptimieren. Und dadurch, wenn ich das nur kurz ergänzen darf, weil Sie gefragt haben, welche Strategie vorhat, und dadurch wollen wir auch wieder im Kehrschluss die Volumen generieren. Und das fällt vielleicht auch nochmal zurück zur Frage Bedeutung des chinesischen Markts. Warum kann man den nicht außen vor lassen? Um diese Kosteneffekte generieren zu können, benötigen wir auch das Volumen. Und dazu müssen wir global wettbewerbsfähig sein.
Also ich denke mal, die Strategie, die Sie jetzt genannt haben, ist ja wirklich allgemeingültig, auch weltweit. Gibt es denn irgendwas, was Sie sagen, was jetzt besonders für den deutschen Robotikmarkt etwas ist, was Sie in Ihrer Strategie haben, womit Sie hier weiter punkten wollen?
In der Technologie gibt es wenig marktspezifische Unterschiede. Der Bedarf, dass man einen Mangel an Arbeitskräften hat für bestimmte Tätigkeiten und dadurch automatisieren muss, das ist fast eigentlich ein globaler Effekt. Also ich kenne kaum Märkte, wo das nicht ausgeprägt vorhanden ist.
Ja.
Das heißt, von der technologischen Seite ist es global sehr ähnlich, sehr weit verbreitet. Wenn man sich jetzt die Marktvorgehensweisen und Strategien anschaut, dann kann man schon sagen, jetzt in Märkten, Deutschland ist ja immer noch unter den Top 5 in der Roboterdichte, also in Märkten, wo wir eine sehr hohe Roboterdichte haben, da haben wir eben schon sehr, sehr viel von dem, was einfach programmier- und automatisierbar ist, automatisiert. Das heißt, da wird man mehr auf Technologien dann gehen in Zukunft, die wirklich mehr Flexibilität generieren, während wir in anderen Märkten schon auch noch Nachholbedarf haben an einfach zu automatisierenden Tätigkeiten.
Ja. Jetzt haben Sie vorhin die KI auch schon angesprochen. KI ist ja für KUKA mit einer der Schlüsseltechnologien. In welchen konkreten Bereichen der Robotik sehen Sie denn aktuell die wichtigsten Anwendungsfelder für künstliche Intelligenz?
Da würde ich nochmal von dem Begriff starten, was ich vorher gesagt habe mit der Autonomie. Ich glaube, dass man sagen kann, nicht nur für KUKA ist die KI wichtig, sondern es ist für die Robotik im Generellen. Ich lasse mich wirklich dazu hinreißen, zu sagen, dass wir keine Innovation mehr sehen werden in den nächsten Jahren ohne KI in der Robotik. Also wirklich Innovation im Sinn von einer wirklichen großen technischen Weiterentwicklung.
Mhm.
Von den Feldern her, es ist vor allem, wenn man jetzt von der Autonomie her kommt, dann gibt es dort zwei Themenfelder. Das eine ist praktisch alles, was sich um das Sehen dreht. Also das heißt bildverarbeitungsgestützte Verfahren, Vision-Systeme mit entsprechender KI in der Verarbeitung dieser Signale. Und das zweite ist die Mobilität, also praktisch Navigation. Also das wären für mich die zwei Felder, also Vision und Navigation, wo wir die größten Anwendungsfelder sehen in den nächsten Jahren.
Sie entwickeln auch einen Co-Piloten für die KUKA-Robotersprache. Können Sie uns und unseren HörerInnen auch noch mehr darüber erzählen?
Ja, natürlich. Das ist gerade auch eines dieser zusätzlichen Ansatzgebiete, wo man gerade auch Deep Learning-Verfahren einsetzen kann. Das basiert ja auf dem Co-Pilot von Microsoft. Es war und ist ein gemeinsames Entwicklungsprojekt, wo wir jetzt die Vorproduktphase hinter uns gelassen haben und ein Entwicklungsprojekt gestartet sind, ein konkretes. Was dabei gemacht wird, ist, wir nutzen wie bei einem normalen Copilot auch die natürliche Sprache zum Prompten und übersetzen praktisch diese Prompts dann in die KUKA Robot Language, also in die Programmiersprache für unsere KUKA Roboter. Und es soll eben, ich hatte eingangs den Begriff Ease of Use genutzt, erleichtern, einen Roboter zu programmieren. Im ersten Schritt ist es tatsächlich eine Vereinfachung. Also das ist noch nicht das komplette Ersetzen der KUKA Robot Language, weil man eben bestimmte Makros und Einzelbefehle dann ersetzen kann durch gesprochene Sprache oder geschriebene Sprache zunächst. Damit hat man aber schon mal den Einstieg, dass man die Effizienz deutlich erhöhen kann. Also in den ersten Tests erfahrene Programmierer bei uns im Haus, die haben schon gesagt, dass sie sich fast 50% der Zeit sparen können, bereits durch dieses Paketieren. Und aber mit der klaren Zielsetzung, dass man das eben weiterentwickelt, dass man wirklich mit normaler, natürlicher Sprache gepromptet die Roboter programmieren kann.
Das heißt, KI wird dann auch die Interaktion mit Robotern verändern quasi?
Wird sie definitiv verändern. Es ist ja so, ich meine, diese Roboter-Programmiersprachen sind ja Sprachen, die haben sich etabliert über Jahre. Aber ich meine, niemand ist ja geboren und kann KAL sprechen, also KUKA Robot Language. Das heißt, es ist eine Zusatzqualifikation, die man sich aneignen muss. Es gibt auch nicht so viele Menschen, die es sprechen können. Und es ist dann gleichzeitig auch immer eine gewisse Limitierung für die Automatisierung.
Klar, ja.
Kann man das jetzt übersetzen in einen deutschen oder englischsprachigen Prompt, dann haben wir automatisch sehr viel mehr Bediener zur Verfügung, die grundsätzlich damit umgehen können. Wie gesagt, in dem ersten Schritt ist es noch so, wenn dann gepromptet wird, dann bekommt man entsprechend den Programmiercode wieder zurückgespielt. Man kann gleichzeitig bei uns dann im KUKA-SIM dann sehen, wie die Simulation dazu abläuft. Aber es muss dann immer noch mal einen Blick drauf geben auf das Programm. Es kann das eine oder andere noch mal an Variablen angepasst werden in der Vorgehensweise. Also das heißt, im Moment brauche ich noch das Wissen aus der Programmiersprache und es ist eine Erleichterung, aber die Zielsetzung ist, dass man über diesen Schritt dann eben auch drüber kommt. Und es ist Sprache wäre eine Möglichkeit. Man kann sich natürlich dann auch weitere Dinge vorstellen. Wenn ich über Bildgebung komme, sind auch Gesten oder sowas relativ leicht interpretierbar. Ich muss ja nur immer entsprechende Befehlszyklen dem dann ins Verhältnis setzen.
Das wird dann auf jeden Fall noch sehr spannend, was da noch alles möglich sein wird in Zukunft mit der KI dann an der Stelle.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Jetzt haben Sie KUKA-SIM schon angesprochen und über das Thema Simulation wollen wir ja auch noch sprechen. Woran arbeiten Sie da gerade? Was sind da so die brandneuen Themen?
Also sehr konkret haben wir im Herbst letzten Jahres begonnen, eine neue Steuerungsgeneration bei uns in den Markt einzuführen, die wir stufenweise immer mit neuen Robotern dann praktisch verknüpfen und in den Markt einführen. Relativ großer Schwung wird jetzt im Sommer diesen Jahres kommen, wo wir eine große Bandbreite an zusätzlichen Robotern dann mit der neuen Steuerung ausliefern. Zusammen damit stellen wir auch um, dass praktisch unsere Bedienoberfläche auf eine Web-UI-Oberfläche umgestellt wird. Und damit verknüpft ist dann auch eine Auslieferung von KUKA-SIM Basic, also als Simulationspaket mit jedem dieser Pakete. Also wir paketieren das in so ein Software-Suite, die wir IQ Works nennen. Und da ist das KUKA-SIM Basic drin mit einem virtuellen Robot-Controller. Und das heißt im Prinzip, die Vorgehensweise startet dann eigentlich immer in der Simulation. Also das heißt, ich starte mit der Programmierung, habe aber immer die Simulation zuerst zur Verfügung, bevor ich das dann in die echte Welt übertrage. Und jetzt beispielsweise mit diesem Copilot für KHL, von dem ich gerade gesprochen hatte, der wird dann genau in dieses Simulationspaket integriert. Das heißt also, ich habe diesen Prompt genau dort drin. Also sprich, ich habe dann praktisch über einen KI-Agent, sehe ich dann parallel sofort, was praktisch in der Roboter-Simulationswelt passiert. Also wenn ich zum Beispiel einen Befehl eintippe und sage, nimm jedes zweite Teil vom Förderband und setze es auf die Ablagefläche, dann sehe ich auf der einen Seite den Roboter genau das tun. Und drunter habe ich dann das echte KUKA Robot Language Fenster, wo ich dann praktisch sehe, wie die Übertragung in den Programmiercode aussieht. Ist das dann fertig und mir gefällt das Ergebnis, dann kann ich mich entscheiden, dass ich das dann deploy, also dass ich das dann rüberspiele in die echte reale Welt. Ja, das heißt also, die Simulation wird eigentlich sehr, sehr stark verknüpft mit der Programmierung und wird der Standardeinstieg, den ich verwende.
Das sind ja dann sehr viele spannende Sachen, an denen Sie gerade arbeiten. Jetzt wollen wir noch mal ein bisschen in die Zukunft schauen. Welche zukünftigen Entwicklungen in der KI und in der Simulation sehen Sie denn als besonders vielversprechend für die Robotik?
Also als Hauptüberschrift das bereits angesprochene Thema Autonomie. Häufig wird es ja verknüpft mit dem Thema humanoiden Robotern. Ich würde da wirklich tatsächlich differenzieren, was es eigentlich wirklich ausmacht. Also humanoid als Begriff heißt ja nur menschenähnlich. Und ob so ein Roboter menschenähnlich aussieht oder nicht, ist ja eigentlich nicht wirklich jetzt zielführend, sondern das Entscheidende daran ist eigentlich die Autonomie von einem System. Und da sind wir hundertprozentig in der gleichen Richtung unterwegs. Wir machen nur Abstriche an dem, wo wir sagen, muss es menschenähnlich sein, also beispielsweise die Fortbewegung von einem Roboter ist ein Thema, die ist auf jeden Fall wichtig und wir gehen davon aus, dass eine viel größere Anzahl an Industrierobotern einfach flexibel sein müssen, das heißt sich fortbewegen können müssen. In der Industrierobotik haben wir es typischerweise eigentlich mit ebenen Flächen zu tun, das heißt Fertigungshallen. Damit ist die deutlich einfachere Weise, sich fortzubewegen, ist auf einer mobilen Plattform, also wie unsere AMRs zum Beispiel, als Beine zum Beispiel. Das ist die komplexere Variante. Also das heißt, die Fortbewegung, die wird auf jeden Fall ein Thema sein. Die Zwei-Arm-Technologie ist ein Thema, das interessant ist, weil das auch die Flexibilität erweitert. Und Sensoren, also vor allem Vision, also Kamerasysteme, sind eine Weiterentwicklung. Aber natürlich auch andere Themen wie Kraftsensoren oder Ähnliches werden eine Rolle spielen. Wie gesagt, alles diese Themen, die man paketieren kann, um Erhöhung der Autonomie. Das hat wieder damit zu tun, ich habe vorher gesagt, wir haben in vielen Märkten eine hohe Roboterdichte erreicht. Wenn wir deutlich weiter Wachstum sehen wollen bei Robotern und das Potenzial ist wirklich riesig, dann müssen wir in Anwendungsgebiete reingehen, die heute nicht oder nur schwer automatisierbar sind. Und dazu brauche ich genau diese Flexibilität durch mehr Systemautonomie.
Und über genau diese Autonomie wollen wir jetzt auch noch weiter sprechen beim dritten Thema, eben den AMR. KUKA hat sich ja zum Ziel gesetzt, bis 2027 zu den Top 5 AMR-Herstellern weltweit zu gehören. Welche konkreten Schritte unternehmen Sie denn, um dieses doch sehr ambitionierte Ziel zu erreichen?
Ja, die zwei großen Hebel, die wir hier haben, ist einmal Markt, das andere ist Produkt. Also auf der Marktseite ist es so, wir nutzen dort eben sehr konkret unsere bereits global existierenden Strukturen aus. Also wir haben ein globales Vertriebsnetzwerk, wir haben vor allem ein globales, sehr starkes Service- und Supportnetzwerk, das wichtig ist für solche Themen, und den Hebel nutzen wir dafür. Und deswegen glauben wir an eine Skalierung in dem Maß, und die Aussage, zu den Top 5 zu gehören, ist jetzt schon ein gutes Jahr alt. Wir haben in 24 die Ziele erreicht, übererreicht dazu, und wir sind in 25 auch auf einem Kurs, der über dem liegt, was wir uns für 25 gesetzt haben. Also das scheint aufzugehen, die Vorgehensweise. Wir setzen auch dort im Markt Zugang auf Integratorennetzwerk. Also das heißt, wir gehen der übliche Weg oftmals in dem AMR-Bereich war, dass Unternehmen dann die gesamten Lösungen bieten, dann ist es immer ein Projektgeschäft. Projektgeschäfte sind schwerer zu skalieren. Wir skalieren das wie unsere Industrierobotergeschäfte. Das heißt, wir nutzen Integratoren, wir nutzen den breiten Marktzugang, und über diesen Marktzugang skalieren wir die Lösungen. Das ist praktisch die Marktseite davon. Die Technologieseite ist, dass wir in einer sehr hohen Geschwindigkeit das Portfolio weiter ausbauen und für einfach immer mehr Anwendungen dann praktisch ertüchtigen.
Apropos Anwendungen, in welchen Bereichen sehen Sie denn das größte Potenzial für AMR?
Das ist sehr breit. Also wir sind im Moment etwas stärker fokussiert auf so produktionsnahe Logistik, weil wir dort auch am stärksten den Zugang haben. Im Prinzip ist es aber in jeder Form von Logistik anwendbar. Häufig entweder an diesen End-of-Line-Automatisierungen, wie es auch bezeichnet wird. Also das heißt, in Serienmontagen zum Beispiel die fertigen Güter dann von dem letzten Arbeitsgang in ein Logistik, in ein Warehouse zu bringen. Das ist eine sehr starke Anwendung. Oder auch innerhalb von Montageprozessen die Just-in-Time-Anlieferung zum Beispiel an entweder manuelle Arbeitsplätze oder an Maschinen dann zu ermöglichen von Baugruppen, von vormontierten Teilen. Also eigentlich alles, was Intralogistik ist, und das ist auch übergreifend über alle Industrien. Also da kann man jetzt nicht sagen, mehr Automobil oder mehr Elektronik, das ist überall einsetzbar. Mhm. Ein Vorteil, würde ich sagen, in der Anwendung ist vor allem in Bereichen, wo man stark skalieren möchte, weil es relativ einfach ist, weitere autonome mobile Roboter in ein bestehendes Netzwerk hinzuzufügen. Gerade jetzt sehen wir zum Beispiel in der Batteriezellenfertigung, wo sich dann Skalierungen recht einfach durchführen lassen dadurch.
Können Sie uns ein, zwei konkrete Beispiele nennen, bei denen jetzt autonome mobile Roboter in der Industrie besonders erfolgsversprechend sind oder was einfach mal wirklich super funktioniert hat?
Es ist tatsächlich so, es ist schwer, ein einzelnes Beispiel rauszugreifen, weil auch da die Bandbreite wieder ganz ähnlich ist wie bei den Industrierobotern. Wir haben selbst bei uns in der Montage AMRs im Einsatz, die dort vorgefertigte Baugruppen zu Montagearbeitsplätzen zuführen beispielsweise. Wir haben in Fabriken in China zum Beispiel auch in Fabriken, die im Home-Appliance-Bereich unterwegs sind, Kühlschränke, die dann transportiert werden in den Versand. Also die Bandbreite ist wirklich, wirklich riesig. Überall dort, wo sich heute entweder ein Mensch bewegt und mit so einer Ameise irgendwas durch die Gegend fährt oder ein Gabelstapler, oder man kennt ja auch diese Milk-Run-Systeme, diese kleine Züge, die durch die Fertigungen fährt. Alle diese Tätigkeiten, wo man wirklich heute schwer die Arbeitskräfte dafür findet, die sind relativ einfach zu ersetzen durch AMRs.
Was sind denn aktuell die größten Herausforderungen bei der Entwicklung autonomer mobiler Roboter?
Das ist eine Kombination von Themen. Also wie bei vielen Themen ist die Software auch hier mittlerweile dominierend. Es geht ja vor allem darum, dass man praktisch zu den AMR gehört ja auch immer ein Flottenmanagement dazu. Das heißt, es braucht eine einfache, intuitive Flottenmanagement-Software, die auch hier wieder robust ist, die man einfach erweitern kann, auch hier, wo es keine Programmierkenntnisse benötigt, wo man relativ einfach durch grafische Modelle dann auch dieses Netzwerk steuern kann und programmieren kann. Auch hier haben wir selbstlernende Verfahren mit drin, das sich dann selbst optimiert, also einfache KI bereits mit integriert. Und dadurch ist es auch in dem AMR-Bereich so, dass mittlerweile schon 2/3 unserer Entwickler sind Softwareentwickler. Also es ist ein relativ großer Softwareanteil da drin, dann verbunden mit der entsprechenden Sensorik in den AMRs. Dann gibt es natürlich die ganzen Sicherheitsmaßnahmen, die man dort treffen muss und Vorgaben und Normen, die man erfüllen muss. Und das Ganze praktisch als Paket zusammenzufügen und zu einem attraktiven Preis dann in den Markt zu bringen, dass man eben auch die Effizienzpotenziale für die Kunden wieder heben kann. Das ist eigentlich in Summe die Komplexität, die es dort zu stemmen gilt.
Das ist ja auf jeden Fall schon mal einiges. Und wenn das dann geschafft ist, wie sehen Sie denn die Zukunft der autonomen mobilen Robotik in der Industrie? Welche noch neueren Technologien und Innovationen erwarten Sie in diesem Bereich?
Also die Autonomie wird sich auch dort weiter erhöhen. Also die mittlerweile navigieren die meisten Systeme, die moderneren, ja bereits wirklich autonom durch Fertigungshallen. An der Stelle kann man aber natürlich immer weiter verfeinern. Es geht ja dann auch um Themen wie Geschwindigkeit, wie schnell können sie reagieren, wie schnell können sie fahren. Also das heißt, auch dort hat es einen Produktivitätsaspekt wiederum. Und dann sicher auch in der weiteren Kombination mit mitfahrenden Robotern. Also wenn entsprechend, wie gesagt, wenn ich zum Beispiel jetzt in einer Zerspanungsfertigung Bauteile transportieren möchte auf einem AMR, dann ist es ja auch sinnvoll, ich kann die dann dort handeln. Also dass dort nicht ein Mitarbeiter dann die Bauteile dann runternehmen muss oder ich habe nicht immer dann die Vorgehensweisen, dass ich dann über irgendeinen Aufbau dann das zur Verfügung stellen kann, sondern wenn ich dann über einen Roboter zum Beispiel direkt dann entsprechende Bauteile in eine Maschine einbringen kann oder wieder auf einen entsprechenden Beladeplatz bringen kann, dann habe ich halt den gesamten Vorgang automatisiert. Also deshalb, was ich vorher sagte mit den Industrierobotern, die praktisch autonomer werden, das gilt jetzt natürlich umgekehrt auch für die Plattformen, dass die praktisch mehr Roboter transportieren werden und es zusammen dann praktisch das, die Gesamtlösung gibt.
Das sind ja dann ganz viele Punkte, an denen Sie momentan arbeiten. Und ich fasse für unsere Hörerinnen und Hörer jetzt mal zusammen, über was wir in der letzten halben Stunde gesprochen haben, weil das waren ja durchaus sehr verschiedene Sachen. Einmal haben wir über die Wachstumsmärkte im Bereich Robotik gesprochen und da haben Sie gemeint, Deutschland ist natürlich weiter in der Heimatmarkt und da haben Sie auch einen hohen Marktanteil. Da sind aber natürlich die Wachstumsraten im Vergleich zu den anderen Ländern mit am schwächsten. China ist auch für Sie ein bedeutender Markt, so wie in der kompletten Robotik. Als weitere Wachstumsmärkte sehen Sie ganz klar Nordamerika, aber auch Südostasien. KI ist natürlich auch ein sehr, sehr großes Thema und beziehungsweise Sie haben auch gesagt, es wird in den nächsten Jahren in der Robotik keine große Innovation mehr geben, die ohne KI auskommt. Die Hauptanwendungsfelder sind da die Themen Vision und Navigation. Spannend ist auch, dass Sie einen eigenen Co-Piloten haben. Da wird quasi die Sprache zum Prompten genutzt und dann in die Programmiersprache von KUKA-Roboter übersetzt. Genau, auch beim Thema Simulation, vor allem verknüpft mit Programmierung, sind Sie an sehr vielen Sachen dran. Im Bereich AMR wollen Sie sowohl beim Markt, aber auch auf Produktseite schnell wachsen, zum Beispiel durch eine hohe Geschwindigkeit beim Erweitern des Portfolios. Angewendet werden diese Roboter vor allem in der Intralogistik und da auch über das Produktionsumfeld hinaus. Herausforderung ist so ein bisschen, dass da natürlich inzwischen sehr, sehr viel Software drin ist, dass es sehr viele Sicherheitsmaßnahmen gibt und auch zum Beispiel Sensoren mit beachtet werden müssen. Ziel ist natürlich, die Autonomie der Roboter auch weiter zu erhöhen.
Ja, prima zusammengefasst.
Danke.
Das heißt, so schnell hätte ich es auch sagen können.
Nee. So einfach ist es nicht.
Ich habe fleißig mitgeschrieben.
Ja, danke Anja für die Zusammenfassung. Und zum Schluss noch eine letzte Frage an Sie, Herr Groß. Welche Vision haben Sie für die Zukunft von KUKA Robotik?
Die Vision, ich glaube, wir haben eigentlich schon alles angesprochen. Es ist tatsächlich so, dass wir in diesem Bereich, wenn man das nochmal mit diesem Ease of Use, Ease of Integration überschreibt, den zugänglichen Markt deutlich erhöhen kann. Also wir haben ja auch bei uns als Mission Statement Making Life and Work Easier. Ich glaube, das ist tatsächlich, das bleibt weiterhin unsere wichtigste Mission, dass wir wirklich das Leben und die Arbeit erleichtern möchten mit unseren Produkten. Und dazu brauchen wir alles das, über das wir gerade gesprochen haben. Dazu brauchen wir die Anwendung von KI, dazu brauchen wir die Weiterentwicklung der mobilen Robotik, die Autonomie der Robotik. Und ich glaube, wenn man die Themen richtig löst, dann wird die Robotik als Markt weiterhin sehr, sehr stark wachsen und wir auch.
Das klingt doch schon mal gut.
Ja, das sind doch schöne Zukunftsaussichten. Dann vielen Dank, Herr Groß, dass Sie heute unser Gast waren bei Industry Insights und uns über so viele verschiedene Dinge Einblicke gegeben haben.
Ja, vielen Dank ebenfalls. Hat Spaß gemacht.
Ja, danke auch. Wer mehr zu den Themen des Podcasts wissen möchte, findet weitere Informationen auf unserer Website produktion.de. Abonnieren Sie den Podcast, um weitere Folgen nicht zu verpassen.
Auch die nächste Folge wird wieder spannend. Wir sprechen mit dem General Manager Deutschland von Rockwell. Bis dahin, Ihre Anja Ringel und Julia Dusold.